Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.
Der 23. April 2000. Ein Ehepaar sitzt mit seinem Sohn am Strand, blickt in den Sternenhimmel, freut sich über den Urlaub im Taucherparadies vor der Küste Malaysias. Plötzlich werden sie von bewaffneten Männern überfallen, glauben zuerst an einen Raubüberfall. Doch die Lage spitzt sich zu und schließlich interessieren sich die Medien weltweit für meinen Studiogast und seine Familie. Ich begrüße heute herzlich Werner Wallert. Herr Wallert, Sie haben ja längst nicht jedem Moderator ein Interview gegeben, deshalb sind wir natürlich heute froh, dass wir Sie hier im Studio haben können. Wie schon gesagt, wurden Sie im Urlaub überfallen, schließlich sogar nach Hohle auf den Philippinen verschleppt. Die Bilder gingen ja um die ganze Welt. Wenn einem sowas geschieht, meint man dann nicht manchmal, man wäre im falschen Film?
So ziemlich genau war die Situation. Also es war so unwirklich, so unerwartet, so überraschend. Und wir waren also wirklich innerhalb von Sekunden von einem ganz normalen Tauchurlaub, wie wir ihn schon etliche Male gemacht haben, auf einmal in einer Entführung inmitten von Kämpfern, schwer bewaffneten. 18 waren es an der Zahl und das war also eine völlig andere Situation, also wie man sich einen Wechsel binnen Sekunden gar nicht brutaler vorstellen kann.
Wussten Sie denn sofort, worum es diesen Leuten ging, diesen Kämpfern?
Nein, wie Sie schon richtig sagten, wir dachten zunächst an einen Raubüberfall, weil uns gleich die Armbanduhren weggenommen wurden und den Frauen wurde der Schmuck abgenommen. Wir wurden dann auf zwei kleine Holzboote verfrachtet, wie sie die Fischer da benutzen, mit Außenbordmotor. Aber da dachten wir auch immer, wir wären noch ein bisschen rausgefahren, um dann irgendwie nicht so schnell Hilfe rufen zu können oder so. Und dass wir nun in eine Entführung hineingeraten sind, das haben wir so zum ersten Mal so nach 2-3 Stunden vielleicht mitbekommen.
Sind Sie denn dann sofort mit den anderen Geiseln zusammengeführt worden oder kam das erst später? Wo kamen die überhaupt alle her, die Geiseln?
Die waren aus allen möglichen Ländern. Die meisten kannten wir gar nicht. Das war reiner Zufall. Zum Beispiel waren ja die Franzosen und auch die Südafrikaner an dem Tag erst gerade angekommen. Deshalb hatten wir noch gar keinen Kontakt. Die Südafrikaner waren schon einen Tag da gewesen oder 2 Tage. Mit denen hatten wir schon mal getaucht, aber da sagt man auch nur so ein paar Belanglosigkeiten. Also wir hatten keinen von denen richtig kennengelernt und auf einmal waren wir da so zusammen.
Also Sie waren praktisch alle im gleichen Hotel untergebracht, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Wir waren alle im gleichen Hotel. Das waren also 11 Hotelgäste und die anderen Geiseln waren Hotelpersonal und Tauchguides und dann auch Leute von der Aufzuchtstation für Schildkröten, die da gleich neben dem kleinen Hotel lag.
Wie haben Sie sich denn überhaupt untereinander verständigt oder was redet man in solchem Moment überhaupt miteinander?
Also im Moment der Geiselnahme haben wir überhaupt nicht miteinander geredet, auch sehr wenig während der Zeit auf den Booten. Das waren ja 20 Stunden von Malaysia, von unserer Tauchinsel bis auf die Insel Holo, auf den Südphilippinen. Das waren also 20 Stunden, 400 Kilometer. Und in dieser Zeit haben wir also ganz wenig geredet. Nur waren meine Frau und mein Sohn auch noch auf dem anderen Boot. Und wir waren also getrennt. Und da muss man erstmal sehen, dass man so klarkommt und mit wem ich geredet habe. Das war Gott, ich habe viel gebetet in der Situation.
Das heißt also, Not lehrt beten quasi?
Nein, also natürlich intensiver betet man dann, nicht? Aber gebetet habe ich schon früher täglich, eigentlich immer, solange ich so zurückdenken kann aus jugendlichen Zeiten her. Also das ist für mich etwas ganz Normales, aber in der Situation wird das dann noch eine ganze Ecke intensiver. Das ist schon richtig.
Nun ist das ja eine sehr schreckliche Situation. Wird man da irgendwie ruhiger durchs Gebet oder was gibt einem das?
Ja, genau, das ist es. Es ist eine Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der einen nicht im Stich lässt. Und ich weiß nicht, ob Sie diese kleine Geschichte kennen. Ich habe ja Gott um ein Zeichen gebeten, dass wir also diese Entführung, nachdem ich nun realisiert hatte, dass sie um eine solche handelt, dass wir die also gesund überstehen, alle 3 Familienmitglieder. Und dann habe ich also Gott um ein Zeichen gebeten und habe während dieser nächtlichen Überfahrt dann 3 große Sternschnuppen im Himmel gesehen und habe das für Gottes Zeichen gehalten. Und von diesem Glauben habe ich mich nicht wieder abbringen lassen. Und letztlich ist es so gewesen, dass also wir alle 3 unbeschadet diese mehrmonatige Gefangenschaft da überstanden haben.
Es wird ja auch erzählt, dass sie große Stärke bewiesen haben, dass sie die anderen quasi noch unterstützt haben. Haben die ihre Hilfe angenommen? Haben die das akzeptiert, ihren Glauben?
Nein, nur teilweise. Also die Südafrikaner waren sehr christlich. Die eine Französin, die Franco-Libanesin. Während also die Finnen und die anderen Franzosen also nur erklärte Atheisten waren.
Da konnten sie also da gar nichts weiterhelfen?
Die haben so etwas nicht angenommen. Wir anderen haben auch mal teilweise zusammengebetet in so Sunset Prayers haben wir das genannt. Die Südafrikaner haben das initiiert. Und wir haben teilweise daran teilgenommen, teilweise aber auch für uns selbst gebetet, weil meine Frau, also das passte immer nicht, die sind ja immer so weggegangen, meine Frau konnte also schlecht gehen und deshalb haben wir dann häufig also für uns so individuell gebetet.
Und welchen Strohhalm hatten dann die Atheisten? An irgendwas muss man sich doch klammern.
Ja, keinen. Nein, das ist wirklich so. Also das muss man wirklich sagen. Man hat als Christ, als gläubiger Christ wirklich etwas, woran man sich festhalten kann und das gerade in solchen Situationen eine enorme Kraftquelle sein kann. Und die anderen, denen hat man das angemerkt, dass sie solche Zuversicht nicht ausstrahlen konnten und auch nicht haben konnten. Die haben also wirklich häufiger sehr viel verzweifelter gewesen. Sie haben also mehrfach Selbstmordgedanken gehabt zum Beispiel.
Wie sind Sie denn eigentlich behandelt worden von den Rebellen?
Also ich habe das immer korrekt genannt. Das heißt, sie haben uns nicht unnötig gequält. Sie haben uns eigentlich in der Regel nicht mit dem Tode bedroht. Natürlich haben sie uns mit vorgehaltener Waffe da entführt. Aber als wir dann gefangen waren, haben sie also auch, sie selbst waren natürlich auch ungeheuer aufgeregt, auch immer versucht, dann also uns zu beruhigen, don't panic, damit also nun keine Situation aufkam, wo es wirklich dann vielleicht uns das Leben gekostet hätte. Und das war eigentlich auch immer unser Bestreben, also die Situation zu beruhigen, sodass keiner durchdreht, denn die hatten die scharfen Waffen und um unser Leben wäre es da gegangen.
Sie sagten gerade don't panic, also haben die auch Englisch mit Ihnen gesprochen?
Das war die einzige Möglichkeit. Die sprechen ja sonst Sprachen, die hierzulande wohl niemand kennt.
Wie war denn eigentlich so ein Tagesablauf? Was konnten Sie da eigentlich überhaupt tun oder mussten Sie nur da sitzen und abwarten, was passiert?
Ja, also anfangs haben wir gar nichts gemacht. Wir haben nur rumgesessen, uns unterhalten, uns gegenseitig vorgestellt, gemacht, uns und darüber unterhalten, was wir schon so gemacht haben, also wo wir schon tauchen waren und ebenso die persönlichen Umstände so erzählt gegenseitig. Das war in den ersten Tagen, dann später haben wir dann doch auch Kontakt gehabt, zum Beispiel durch Journalisten oder auch durch die Botschaft, die uns dann also versorgt haben, mit Lesestoff zum Beispiel. Aber man kann da in der Gefangenschaft nicht viel tun, außer wenn es denn überhaupt möglich ist, so ganz alltägliche Dinge wie Hygiene, sich versuchen zu waschen, irgendwo Wasser herzubekommen. Das war gerade am Anfang äußerst schwierig, weil wir wirklich häufig gar keinen Zugang zu Wasser hatten und das hat die Situation sehr verschlimmert.
Was haben Sie in so einer Situation am meisten vermisst?
Ja, Sicherheit für das eigene Leben und irgendeine Perspektive. Wir haben das relativ locker am Anfang gesehen, sondern in ein, zwei Wochen sind wir wieder raus und die werden wir schon durchstehen und dann zog sich das immer weiter hin und dann kamen die Angriffe, dann mussten wir flüchten und dann ging es wirklich auch um unser Leben.
Wer hatte angegriffen?
Die philippinische Armee hat also uns zweimal angegriffen. Das heißt, die haben das natürlich nach außen sicherlich so als Befreiungsversuch dargestellt. Aber Tatsache ist, dass sie also mit schwerem Kaliber 10,5 Zentimeter, also 105 Millimeter auf uns geschossen haben. Das sind so ungefähr 30, 35 Zentimeter lange Granaten, die so mit Kanonen verschossen werden. Und das kann man nun nicht unbedingt als Befreiungsversuch ansehen, sondern die wollten die Situation bereinigen, auch auf Kosten des Lebens der Geiseln.
Was wollten die denn eigentlich damit erreichen?
Ja, das ist unterschiedlich, was man da glauben soll. Wir wissen es letztlich auch nicht. Es ist schließlich darauf hinausgelaufen, dass es also eine Entführung war, bei der es nachher nur noch um Geld ging. Aber das Tragische ist eben nicht nur die Entführer, waren also auf Geld aus, sondern leider auch die offizielle philippinische Regierungsseite, der Chefunterhändler und auch der damalige Präsident, der heute im Gefängnis sitzt, waren an dem Geld beteiligt, an dem Lösegeld. Und das hat mir ein philippinischer Unterhändler bestätigt, der mich zu Hause in Göttingen besucht hat.
Der hat Sie extra nochmal besucht?
Der ist der Region Südmindanao, der ist selbst Muslim, stammt von der Insel Jolo, ist ein sehr gebildeter Arzt, der hat uns besucht und der hat zum Beispiel mit dem Libyer Azaruk zusammen die ganzen Verhandlungen gemacht, während sich der pressegeile Aventajado, der Chefunterhändler, bloß immer vor die Kameras gedrängt hat und der hat das verzögert. Der wollte nämlich, und das hat der Azaruk gesagt, schließlich sogar mal als Präsident kandidieren. Und für den war das eine herrliche Gelegenheit, sich dauernd vor die Kameras zu drängeln. Er ist, hat auch einen großen Bekanntheitsgrad erreicht und außerdem hat er von dem Geld noch ordentlich eingesagt.
Ich hatte ja sowieso gewundert, dass die Reporter so einen Zugang zu Ihnen als Entführte hatten. Wie kam das denn? Wie erklären Sie sich das?
Das wollten die Moros, also unseren Führer. Die wollten ihre Sache weltweit bekannt machen. Das ist ihnen hervorragend gelungen. Und die Reporter, die waren ja auch noch eine Einnahmequelle. $400 musste jedes Kamerateam bezahlen und dann wurden sie vorgelassen. Und deshalb wurde das nachher auch unterbunden, weil ja nachher die Moros gedacht hätten, ja nun, das kann ja ruhig noch ein bisschen länger dauern, das bringt ja gut was ein.
Ihrer Frau ging es ja auf den Philippinen nicht so sehr gut. Sie ist ja dann auch als Erste quasi entlassen worden von den Geiselnehmern. Wie hat sie denn die Zeit so überstanden, wo sie jetzt wusste, also sie und ihr Sohn, sie sind noch da auf den Philippinen gefangen?
Das war für sie natürlich auch sehr schwer und sie wollte also gar nicht als Erste rausgehen, als Einzige zunächst. Wir mussten sie also bedrängen und wir haben immer gesagt, wer die Möglichkeit hat, hier rauszukommen aus dieser lebensbedrohlichen Situation, der muss gehen. Und dann hat sie da also eingewilligt. Aber es war für sie natürlich auch sehr schwer, den Rest der Familie, das heißt bis auf unseren ältesten Sohn, der nicht mit war, nun da immer noch in Gefangenschaft zu wissen. Und sie wusste ja auch, wie es da aussieht, wie es gefährlich, im Prinzip lebensbedrohlich häufiger war. Und das hat sie natürlich sehr belastet. Aber nun ja, das Ende war ja dann doch ein gutes.
Sie sprachen ja gerade, dass ihr Glaube sie bestärkt hat, auch in der Annahme, dass sie freigelassen werden. Wie war das denn bei ihrer Frau? Konnte sie auch aus ihrem Glauben schöpfen?
Im Prinzip ja, aber sie hatte nun einen sehr schlechten Traum. Sie hat also geträumt auf den Philippinen, dass Mark enthauptet wird. Und da hat sie sich also immer Vorwürfe gemacht, dass sie ihn überhaupt, sagen wir mal, eingeladen hatte, nun diese Tauchreise mitzumachen. Und das hat sie sehr belastet und das war auch mit einem Grund für ihren psychisch und physischen Zusammenbruch da.
Aber sie konnten sie immer wieder ermuntern?
Zum Schluss, als dann keine Fernsehteams mehr kamen, dann hat sie sich dann auch wieder so halbwegs schon berappelt. Sie hat natürlich auch enorm wie alle an Gewicht verloren und inzwischen ist sie wieder eigentlich auf einem ganz guten Dampfer.
Bei ihrem Sohn war das ja zum Schluss noch sehr dramatisch. Er war ja einer der letzten Geiseln, glaube ich, der da entlassen wurde.
Richtig, es waren also von unserer Gruppe dann noch vier. Und die Situation war deshalb sehr dramatisch, weil zwei Abu-Fraktionen aufeinander geschossen haben. Das heißt, die einen hatten die vier Geiseln und wollten sie freilassen und die anderen griffen an, weil sie das nicht wollten und wollten also auch dem praktisch die Geiseln wegschnappen, denn ein Stück Geisel war $1 Million wert.
Nun haben Sie ja alles sehr gut eigentlich überstanden. Ihnen geht's heute wieder gut. Wie lebt man denn jetzt heute als Christ? Ist das irgendwie jetzt verändert?
Also nicht grundsätzlich, aber sehr viel intensiver. Und man ist natürlich sehr viel dankbarer für dieses zweite Leben, was einem geschenkt ist.
Sie haben ja auch erzählt, dass Sie auch viele Zuschriften bekommen haben, wo auch Leute gesagt haben, wie kann denn Gott sowas zulassen? Wie haben Sie darauf reagiert?
Ja, manche hatten da ihre eigene Theorie, die sagten, das kann eigentlich nur so sein. Tatsache war ja, dass also durch die Interviews hinterher wir auch immer in der Öffentlichkeit dann also diese Unterstützung sehr betont haben, uns dafür bedankt haben. Und viele haben gesagt, es war schon lange nicht mehr so viel vom Glauben die Rede wie jetzt durch ihren Entführungsfall und war vielleicht war das Gottes Absicht und wenn das so war, dann ist das in Ordnung, dann ist das gut so.
Dann nehmen Sie das auch heute so an.
Ja, überhaupt, na, absolut. Habe ich gar kein Problem mit.
Himmel und heute. Wo der Glaube den Alltag berührt.